Detektor FM. Zurück zum Thema.
Ein ungewöhnliches Casting in Amerika hält gerade die Justizbehörden auf Trab. Die unglaubliche Zahl von 9000 möglichen Juroren beschäftigt das zuständige Gericht im Fall des Kinoschützen James Holmes, der 2011 mehrere Menschen erschossen hat. Jeder 50. Einwohner in dem Bezirk kommt dafür in Frage und die Auswahl wird Monate dauern. Der Witz daran ist, dass keiner diesen Job machen will. Die Amerikaner verabscheuen sogar das Jurytum. Die ehrenwerte Jurorenaufgabe ist seit langer Zeit verpönt. Wie viel Macht die Jury in Prozessen aber trotzdem ausübt und wie das Selektionsverfahren überhaupt abläuft, das besprechen wir mit Dr. Markus Rübenstahl. Er ist Rechtsanwalt und beschäftigt sich im Besonderen mit ausländischen Rechtsordnungen im Strafverfahrensrecht. Und ich sage schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ja, Herr Rübenstahl, dieses Jury-System, das stammt ja noch aus den Anfangsjahren der Vereinigten Staaten. Bei der Bevölkerung ist das überhaupt nicht beliebt. Warum hält man da immer noch dran fest?
Ach, das ist ganz einfach. Es steht in der Verfassung. Und aus praktischen Gründen ist die Verfassung der Vereinigten Staaten kaum änderbar. Das Verfahren ist unheimlich kompliziert. Es bedarf großer Mehrheiten auf Bundes- und auf der Ebene der Einzelstaaten. In der Praxis ist die Verfassung der Vereinigten Staaten in letzter Zeit kaum noch geändert worden.
Und dann kommt das eben zustande, dass wie im Fall James Holmes 9000 mögliche Juroren befragt werden.
Um eine ausreichende Anzahl an unbefangenen Juroren zu bekommen.
Ist das in so einem Prozess dann überhaupt möglich oder ist man jetzt erstmal monatelang eben mit dieser Jurorenauswahl beschäftigt?
Das Erste, es ist schwierig in einem solchen Verfahren, das weithin bekannt ist in den Vereinigten Staaten, nach Monaten oder jetzt nach Jahren, der Fall war ja 2012, Juroren zu finden, die sich in der Sache noch keine Meinung gebildet haben werden. Und also das ist eine große Herausforderung und es wird ganz sicher mehrere Monate dauern, weil die Grundgesamtheit, aus der ausgewählt werden muss, sind 9000 Personen. Man muss am Ende auf 12 kommen, die unbefangen sein sollen oder jedenfalls unbefangen erscheinen müssen.
Und das dann eben auch in so einem Casting-Prozess. Man muss da also mehrseitige Bögen ausfüllen. Man muss auch angeben, wie man zur Todesstrafe steht. Wie läuft dieses Verfahren ab?
Das ist jetzt hier in dem konkreten Einzelfall sehr komplex, weil der Richter erkannt hat offensichtlich, dass es schwer ist, unbefangene Juroren zu finden oder auch welche, die nicht persönlich betroffen sind von dieser sehr schwerwiegenden Straftat. Deswegen hat er viele potenzielle Juroren gefunden, 9000, die erst durch ein schriftliches Auswahlverfahren gehen müssen, wo sie Fragebögen ausfüllen. Dadurch wird die Zahl in die niedrigen Hunderter reduziert und dann wird es Einzelbefragungen geben und am Ende wird es nochmal eine Gruppenbefragung geben und am Ende wird der Richter 12 Juroren haben und 12 Ersatzmänner, falls die Juroren während des Verfahrens ausfallen. Sie hatten die Frage der Todesstrafe angesprochen. Da die Todesstrafe in Fällen wie diesen gesetzlich vorgesehen ist, muss nach dem Recht hier des Staates Colorado sichergestellt sein, dass die Juroren notfalls, wenn die Voraussetzungen, die rechtlichen Voraussetzungen da sind und der Beweis für diese rechtlichen Voraussetzungen erbracht werden kann, die Todesstrafe auch tatsächlich verhängt wird und nicht aus prinzipiellen Gründen entgegen dem Gesetz von dem einzelnen Jurymitglied gesagt wird, ich verhänge sie eben einfach nicht, weil ich sie nicht mag. Und deswegen ist ein Juror, der zu erkennen gibt, dass er grundsätzlich und auf jeden Fall die Todesstrafe ablehnt, nicht auswählbar.
Mehrere Monate dauert das dann also, bis eben diese 12 Juroren gefunden werden. Werden die dann eigentlich, bevor der Prozess beginnt, der ja auch Monate, wenn nicht Jahre dauern kann, in dem Fall insbesondere, werden die irgendwie psychisch darauf vorbereitet, was jetzt auf sie einprasselt?
Ja, es gibt das. Sie werden insbesondere auch erstmal darüber gebrieft, wie eigentlich das Strafverfahren abläuft. Ihnen ist verboten, sich über den Fall zu informieren und selbst Recherchen anzustellen. Anders als in anderen Fällen werden sie aber nicht sequestriert, also gewissermaßen eingesperrt für die Zeit des Verfahrens.
In welchen Fällen passiert sowas?
Das sind Fälle, wo man besonders intensive Einwirkung von außen befürchtet und glaubt, die Juroren und ich sag mal auch die Richtigkeit des Ergebnisses des Prozesses dagegen besonders intensiv absichern zu müssen. Das sind natürlich starke Eingriffe in die persönliche Freiheit, weil die Juroren dann nicht nur während des Prozesses an und für sich gewissermaßen an einen bestimmten Ort gebunden sind und dort bleiben müssen und bestimmte Informationen nicht zur Kenntnis nehmen dürfen. Das ist nicht sehr viel anders, als im Gefängnis zu sein. Bequemer, besser versorgt, aber faktisch sehr stark in seiner Freiheit eingeschränkt. Das wird hier nicht so sein. Vielleicht hat man gesehen, dass das nicht praktikabel ist, weil auch der Prozess voraussichtlich recht lange dauern wird und auf der anderen Seite vielleicht auch nicht mehr allzu viel hilft, weil seit 2012 eben schon sehr, sehr viel Medienberichterstattung zu diesem Fall öffentlich geworden ist und praktisch auszuschließen ist, dass das noch nicht zur Kenntnis genommen wurde von den potenziellen Juroren, sodass es wahrscheinlich auch nicht mehr sehr viel bringen würde, sie von der Medienberichterstattung während des Prozesses mit derart gewaltsamen Mitteln fernzuhalten.
Ist das überhaupt noch in Zeiten von Tablet und Smartphone möglich, die Leute eben abzuschotten?
Das ist natürlich nicht mehr wirklich mit Sicherheit möglich. Und das zeigt vielleicht auch, dass in diesen Maßnahmen so ein gewisser, vielleicht ein gewisser Anachronismus, vielleicht auch das Jury-System an und für sich. Denn sie hatten ja die historische Wurzel in der US-Verfassung oder jedenfalls in der Zeit der Gründung der Vereinigten Staaten schon angesprochen. Tatsächlich geht das natürlich im angelsächsischen Bereich sehr viel weiter zurück, nämlich bis ins britische Mittelalter. Das war eben mal ursprünglich ein Verfahren, was die Freiheit des Einzelnen sichern sollte. Der sollte eben nur von seinesgleichen, von einer aussagekräftigen Gruppe von seinesgleichen anderen Staatsbürgern verurteilt werden können und nicht von der Obrigkeit. Das kann man verstehen, wenn man die historischen Wurzeln ansieht. Ob das heutzutage noch ein ideales System für komplexe Strafverfahren ist, das kann man auch bezweifeln.
Jetzt ist es in dem Fall eben wirklich so, dass er sich über Jahre hinziehen kann, dass Jurorentum dann also ein Vollzeitjob ist. Wie sieht es mit dem anderen Berufsleben dieser Menschen aus? Die können ja nicht mehr weiterarbeiten.
Ja, es gibt, und das ist nach den jeweiligen Strafverfahrensrecht auch ein bisschen unterschiedlich, Gründe, mit denen man zur Geltung bringen kann, dass man gezogen werden darf als Juror. Schwere Krankheit kann das sein, das mag auch eine anderweitige Unabkömmlichkeit sein. Dass man aber einen Beruf hat, das für sich betrachtet, ist kein Ausschlussgrund. Das ist natürlich für beruflich stark eingespannte Leute eine ziemliche Katastrophe, ja, in einem längeren Verfahren als Juror sitzen zu müssen. Und sicherlich dann auch nicht beliebt. Es wird wohl nicht selten geben, dass die Juroren diesen Auswahlprozess nutzen, also diejenigen Juroren, die eigentlich nicht Juroren werden wollen, indem sie irgendetwas sagen, was dazu führt, dass sie letzten Endes ausgeschlossen werden. Man kann ja auch sagen, man sei gegen die Todesstrafe, auch wenn man nicht gegen die Todesstrafe ist. Das ist zwar verboten, weil die in diesem Prozess die Wahrheit sagen müssen, aber das ist natürlich auch nicht so leicht nachzuprüfen.
Und werden Sie aber für die Zeit, die Sie eben als Juroren verbringen, auch entschädigt?
Ja, aber das sind eher symbolische Summen, soweit ich weiß. Ich kann Ihnen die konkreten Summen nicht sagen, aber damit werden Sie nicht reich.
Sie haben eingangs gesagt, es wird schwer sein, Mehrheiten zu finden, die Verfassung zu ändern. Aber wenn sich immer mehr Amerikaner...
Das liegt an den verfassungsrechtlichen Vorgaben, ja. Also Sie brauchen nämlich große Mehrheiten sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus. Und Sie brauchen dann noch in den einzelnen Bundesstaaten, und zwar in einer großen Mehrheit dieser einzelnen Bundesstaaten, Mehrheiten. Also das sehe ich nicht. Und das wäre eine sehr grundsätzliche Änderung der angelsächsischen Rechtstradition, die, wie Sie ja schon gesagt hatten, Jahrhunderte alt ist.
Dann eben im Zweifelsfall doch lieber die Umgehungsstrategien über das komplizierte und aus dem mittelalterlichen britischen Recht resultierende Jurorentum in den USA haben wir gesprochen. Anlass ist die Verhandlung gegen den Kinoschützen James Holmes und bis zu 9000 mögliche Juroren werden derzeit quasi gecastet. Und darüber haben wir gesprochen mit Dr. Markus Rübenstahl. Er ist Rechtsanwalt und beschäftigt sich im Besonderen mit ausländischen Rechtsordnungen im Strafverfahrensrecht. Vielen Dank.
Danke.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.